Und was wir auch sehr oft merken, ist die Unterschätzung bei Invest, also bei dem Budget. Ja, also es ist zwar schön, wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne habe mit 300.000 Euro. Klingt viel, ja, klingt wirklich viel. Im Hardware-Bereich ist es aber erst, da beginnt's. Also, na, oder ich sage immer, ja, ab einer Million wird's spannend. Also dann kann man mal.
Gründungsschmerzen. Der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Mir wieder gegenüber, aus dem Bildschirm lächelnd, Leander Seidel. Servus Leander, wie geht's uns?
Hallo, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir uns wiederhören, wie jede Woche.
Oder guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem.
Voll, je nachdem, 24/7 sind wir miteinander und mit euch, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, in Touch. Wie geht's dir heute?
Du, auch gut. Wir haben halt wieder volles Programm. Am Anfang zwei, drei News, die mich nicht locker haben lassen, über die ich kurz mit dir sprechen möchte. Danach sprechen wir wieder kurz über das Reisethema. Man spricht auch über den Megatrend Travel. Bin gespannt, was du dazu sagst. Ein spannender und großer Release war am Sonntag, am 25. Darüber möchte ich kurz mit dir sprechen. Danach sprechen wir über die Monetarisierung von Apps, von Startup-Apps, welche Möglichkeiten es da gibt. Du hast mir in der Episode 12 versprochen, dass du mir Proof of Stake erklären möchtest. Bin ich schon gespannt. Wir haben wieder einen sehr, sehr interessanten Gast zu Besuch. Natürlich gibt es wieder einen Fachbegriff der Woche, den wir erklären. Und jetzt reden wir nicht lange herum. Jetzt geht's gleich los. Aus mit dem Like-Rausch, hast du es mitbekommen? Ich habe es heute gelesen, vor ungefähr 4 Stunden, das auf TechCrunch, glaube ich, war das. Facebook hat sich jetzt, ich meine, die Idee gibt es schon länger, mehrere Jahre, wird daran gearbeitet, seit 2019 bereits, dass man diese Likes auf Facebook und Instagram abschaltet, quasi nicht mehr, oder zumindest nicht mehr sichtbar macht. Und jetzt wurde announced, dass für die ersten Userinnen am Mittwoch, also heute in der Nacht, quasi die Möglichkeit besteht, diese Likes auszuschalten, auszublenden und für den Großteil der User dann in den nächsten Wochen, Monaten, wenn es dann soweit ist. Was ist da deine Meinung als Growth Hacker und alter Facebook-Enthusiast?
Jo, weißt du, ich sehe es gelassen. Also ich habe damals vor 2 Jahren schon da, wie das erste Mal angekündigt wurde, da haben auch, das wurde ja testweise schon ausgerollt, manche Leute konnten dann plötzlich die Likes bei anderen Usern nicht mehr sehen, andere konnten sie immer überall sehen. Das sind immer wieder relativ random Änderungen, die Facebook da vornimmt am Ökosystem. Was man hier halt auch sieht, ist, nichts davon ist final, weil eben 2019 hat schon geheißen, das wird jetzt in wenigen Monaten ausgerollt, jetzt ist es Mitte 2021, jetzt wird es wieder versucht auszurollen. Also ich warte ab und werde gespannt sein, was hier passiert. Ich glaube, für Unternehmen, die auf Social unterwegs sind, ist es nicht so eine große Änderung. Dort wird es die Likes, glaube ich, weiterhin so wenig oder viel geben, wie sie sind. Für manche Content-Creator wird es interessant sein, ob sie sich noch benchmarken können oder nicht.
Sie wird sie nach wie vor geben, nur eben nicht sichtbar. Es wird eben jeder die Möglichkeit bekommen, die Likes auszublenden. Es steht dann quasi, Leander Seidel hat geliked und andere. Das heißt, das können jetzt 19, 34 oder eben nur du sein, Leander.
Voll, und das Interessante daran ist halt eben, das ist insofern natürlich auch für Brands natürlich ein Thema, weil eines der Benchmarks, früher war es ja immer, wenn Brands mit Content-Kreatoren und Kreatorinnen, aka Influencer und Influencerinnen zusammengearbeitet haben, war natürlich die Menge an Likes pro Post schon so ein Benchmark. Wird man jetzt gespannt sein, wie sich dieser Benchmark shiften wird, ob er sich shiften wird, ob es andere Plattformen, die TikTok etc. einen ähnlichen Weg gehen werden. Muss man alles abwarten. Ich sehe es gelassen.
Abgewartet hat Amazon nicht. Amazon war einkaufen und mir kommt vor, als würden wir jede Episode über Amazon sprechen oder kurz zumindest Amazon im Thema haben. Amazon hat, heute wurde announced, MGM gekauft, Metro Goldwyn, beziehungsweise Goldwyn, sorry, Meyer ist ein riesengroßer Filmproduzent. Falls man sie nicht zuordnen kann jetzt mit den Namen, ging mir auch so. Das sind die mit dem Löwen, wo der Löwe dann brüllt zu Beginn
des Films. Unter anderem James Bond also ist, glaube ich, ihre bekannteste ja. Produktion. Ja, großes Studio.
Riesengroßes Studio. Unfassbar altes Unternehmen, habe ich nicht gewusst, über 100 Jahre alt bereits. Und um 8,5 Milliarden Dollarchen wurde hier das Unternehmen gekauft.
Voll. Das ist halt wirklich einer von den Legacy-Konzernen noch. Das ist halt wirklich eines der großen Studios, die damals in der ersten Filmwelle im alten Hollywood des frühen 20. Jahrhunderts groß geworden sind. Und jetzt gehören sie zu Amazon.
Du, ich würde fast sagen, es ist einer der Big Ball Moves, die sich hier Amazon gegönnt hat, weil natürlich Streaming ist ein Krieg aktuell, ein Streaming War kann man schon fast bezeichnen oder wird auch oft bezeichnet. Und gegenüber Netflix und Co. ist so ein Move natürlich sehr, sehr interessant. Weil,
es ist in vielerlei Hinsichten interessant. Es ist interessant, was bedeutet es in der Competition? Wir haben im Endeffekt grob gesagt drei große Player jetzt. Wir haben das Amazon Streaming, wir haben Netflix und wir haben das Disney Plus.
Disney Plus, genau, ja.
Mit inklusive ihren ganzen Marvel und Lucas und wie es alle heißen, die ganzen Spin-Offs, die sie haben. Ja. Wir haben hier drei großen Player, Amazon da jetzt wieder gut mitgezogen. Spannend auch in meinen Augen, was es bedeutet für große Kinoketten, weil Kinoketten sind ja immer noch, klar, das kleine Kino ums Eck ist schon seit Jahren nicht mehr profitabel, aber die Multiplexe waren bisher schon auch, also bis zum Corona-Lockdown letztes Jahr, waren die Multiplexe schon immer ein Wirtschaftsfaktor. Ich selber habe mir im Jänner im Zuge der diversen Aktienspekulationen ein paar Aktien gekauft bei AMC. Das ist Amerikas größter Kinokonzern. Mich machen diese Neuigkeiten als AMC-Shareholder ein bisschen nervös.
Das ist übrigens keine Kauf- oder Verkaufempfehlung,
die ihr lernt. Nein, wie gesagt, mich machen diese Neuigkeiten nervös, aber ich bin ein absoluter Laie. Ich bin kein Anlageberater, im Gegenteil.
Es war aber abzuwarten, dass Amazon in diese Richtung einkaufen wird. Vor allem, sie haben vor 2 Wochen wiederum announced, Amazon TV aufzuziehen, quasi hier noch stärker auch ins Advertising zu gehen. Und das ist ja im Endeffekt auch ein strategischer Zug gewesen, hier sich auch Unternehmen zu kaufen, weil natürlich, was dann wegfällt, sind all die Rechte, die man hier dann, die ganzen Lizenzen, die man hier erwerben müsste.
Weißt du, was ich interessant finde?
Ja, bitte.
Dass es hier niemanden gibt, der sich normalerweise, wenn große Konzerne einander akquirieren, kommen Monopolschützer eigentlich.
Ja, genau, Wettbewerbsschutz. Ja.
Und in diesem Fall haben wir eigentlich sehr viele Politiker, die sich die letzten Jahre auf die Fahnen geheftet haben, dass sie Big Tech durchaus kritisch sehen und dass sie gegen große Monopole vorgehen wollen, sowohl auf EU-Seite, aber auch die neue US-Regierung hat das angekündigt letztes Jahr. Und das finde ich interessant, dass bisher, so wie ich die Nachricht gesehen habe, wurde das eigentlich von allen Seiten abgenickt. Und wir reden gleichzeitig darüber, dass man Big Tech in die Schranken weisen muss. Aber wenn Big Tech einfach einen riesigen Entertainment-Konzern aufkauft, ist das allen egal. Also
ja, wobei ich muss dich jetzt hier unterbrechen. Fakt ist, dass MGM unter Druck stand. Also es waren hier tatsächlich die Zahlen nicht rosig, stand sehr in der Bredouille. Corona natürlich einen sehr großen Einfluss gehabt. Die Produktionen standen für einige Wochen still. Und vor allem, wie du gesagt hast, Kinos waren zu. Das heißt, niemand hat Filme auch abgenommen. Der neue James Bond wurde ja über Monate hinausgezögert. War dann kurz auch Gespräch, dass Netflix hier den James Bond abkaufen wird. War dann nicht der Fall. Und ich denke, ich weiß es nicht, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich denke, dass man hier diesen Kauf auch zugelassen hat, weil man wusste, ansonsten wird das Unternehmen einen größeren Schaden davon tragen. Und hier, darf man nicht vergessen, das Unternehmen ist riesengroß. Ich habe jetzt keine Zahl von mir, aber da sind hunderte Mitarbeiterinnen involviert. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann so ein Zug, ja, ich kaufe die, natürlich dann bevorzugt wird, als man verliert in einer Krisenzeit, in der wir uns immer noch befinden, obwohl es natürlich schon bergauf geht, aber immer noch eine prekäre Zeit, dann hunderte Arbeitsplätze verliert. Das denke ich mir.
Wirtschaftspolitisch stimme ich dir da nicht ganz zu, aber das ist auch ein äußerst komplexer Vorgang.
Es ist ein kurzfristiger Move. Du denkst langfristig, vollkommen richtig. Ich in dem Fall war es eben kurzfristig.
Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich das noch die nächsten Monate weitergehen wird. Und ja, wird man sehen müssen auch, ich nehme an, es ist ein rein auf US-Boden stattfindender Deal, weil ich glaube, die MGM stehen auch komplett in Amerika. Mal sehen, ob da noch irgendwas kommen wird.
Kommen wird auch sehr viel im Travel-Segment. Falls es viele, ich glaube, es wissen eh viele, ich komme aus dem Travel ursprünglich, deswegen bin ich immer noch interessierter Reiseökonomist, wenn ich das so sagen kann, ein Reiseökonom und beschäftige mich immer noch sehr viel mit dem Thema. Und hier wurde meiner Meinung nach der Vogel ziemlich gut abgeschossen. Airbnb hat am Sonntag ein Release gehabt, was man eigentlich nur von Hardware Tech-Startups oder eben Tech-Scale-Ups kennt, eben auch wie Apple und Co., wo hier alle Updates und Neuigkeiten gefeiert werden und eben neue Releases von Hardware-Produkten gefeiert wird. Und hier wurde announced, dass über, sage und schreibe, 100 Updates gebaut wurden während der Corona-Zeit. Und einiges ist jetzt, sagen wir mal, nichts Bahnbrechendes, aber man setzt hiermit schon ein Riesenstatement. Und was ich auch sehr spannend fand, war, als sie die Zahlen präsentiert haben vom ersten Quartal 2021. Und das ist sehr interessant. Dem werde ich kurz ein paar Minuten widmen. Und du unterbrichst mich, gell, Leander, wenn du irgendeinen Input gleich hörst.
Absolut, nein, erzähl mir mal,
was du meinst. Sehr spannend fand ich, dass 24% der Buchungen im ersten Quartal länger als 28 Tage gedauert haben. Das ist für mich als Touristiker, als Ex-Touristiker eine unfassbar große Zahl. Im Durchschnitt spricht man oder sprach man vor Corona von einem langen Aufenthalt, wenn ein Tourist oder eine Touristin 3 Tage geblieben ist in einer Stadt. In dem Fall sind es 28 Tage, wo hier die Person ein Airbnb mietet. Natürlich kann man es jetzt nicht vergleichen mit einem Hotel, weil ein Airbnb wurde jetzt auch oft gemietet, um sozusagen auch zu escapen von Corona. Und hier ist ja ganz klar auch Airbnb, man reist, you don't travel anymore with Airbnbs, you live in Airbnbs. Das ist natürlich ein riesen tolles Statement für alle Shareholder, die da involviert sind, weil je länger die Aufenthalte sind, desto mehr Cash wird eingenommen, ganz klar. Auch ein Learning war, dass die Stays immer mehr ins Ländliche gegangen sind, weltweit, also nicht nur jetzt in Amerika, dass auch Gegenden genommen werden, wo absolut nichts Touristisches vorzufinden ist. Hier stieg auch die Buchungsrate von unter 20 auf über 34%. Und der dritte Punkt ist, dass die Reisenden immer flexibler werden. Das hat natürlich auch viel mit der aktuellen oder bisherigen Homeoffice-Situation zu tun, die ja auch global ein Thema war. Das heißt, es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt zu Hause arbeite oder eben dann am Land in einem Airbnb. Und gerade diese Homeoffice-Aktivitäten werden, wie wir auch schon oft besprochen haben, natürlich beibehalten. Oder zumindest, es wird mehr Homeoffice gemacht als vor Corona. Dementsprechend hat Airbnb auch sich sehr stark verändert und ist wesentlich flexibler geworden als vorher. Ich meine, Airbnb hat immer schon den Ruf gehabt, dass sehr einfach, super UX, flexibel zu buchen. Aber sie haben ihre Suche deutlich verbessert und damit auch eine flexible Suche geschaffen. Also sie nennen das sind 3 Produkte, die sie hier geschaffen haben. Flexible Dates, Flexible Matchings und Flexible Destinations. Und das ist genau das, was wir damals auch bei Travelbird sehr stark versucht haben. Damit du aber, also es geht prinzipiell darum, dass egal wann du suchst, egal wie du suchst, du wirst immer eine Vielzahl an Treffer finden, aber wiederum Treffer finden, die du nach wie vor filtern kannst, sodass am Ende genau das Suchergebnis rauskommt, was du dir auch erwartet hast. Das schaffst du aber nur, wenn du wirklich eine Vielzahl an Angebote hast, an Produkten hast. Sehr, sehr schwer für eine Reiseplattform, vor allem für eine steigende, also bei Travelbird eben, da haben wir gekämpft, dass wir um die Angebote auch hochzuhalten und hier viele Trips zu haben. Bei Airbnb melden sich stündlich hunderte Hosts an mit neuen Häusern und Wohnungen. Und was hier noch der Fall ist, du kannst, also man weiß ja aus der Reisebranche, dass 50%, circa 49% der Reisenden wissen nicht, wohin sie genau wollen. Sie wissen, sie wollen, sie haben gewisse Wochenende zur Verfügung. Es ist ihnen prinzipiell egal, wann sie reisen, aber sie möchten was Exquisites, was Ausgefallenes mit einem Pool, egal wo. Und genau das macht dieses Flexible Matching, dass du eben sagst, ich bin flexible. Das ist eben ein, wenn du das Datum eingibst bei Airbnb, ist jetzt ein neuer Reiter mit einem Flexible, und dann findest du eben dann, wenn du da drauf drückst, einen Haufen neuer Angebote und siehst auch die Art der Unterkünfte, die Airbnb überhaupt bietet. Und super, super spannend. Neues klingt jetzt vielleicht nicht so nice, wenn ich das hier so ganz trocken runterspreche, aber es hat sich unfassbar viel getan, und das sieht man auch, wie trotz Corona, trotz kompletter Reiseeinschränkung jede Zeit super effektiv genutzt wurde. Es wurden zwar einige Mitarbeiterinnen im Kundenservice und auch im Hostservice entlassen. Das musste sein, hat der CEO gesagt. Hier hat er sich auch entschuldigt. Viele davon wurden jetzt wieder eingestellt, beziehungsweise auch aufgestockt. Man ist jetzt mehr als pre-Corona. Und ja, ich war prinzipiell sehr, sehr überrascht. Ich fand das sehr interessant und wollte das mit euch teilen. Sorry, Leander, jetzt habe ich dich zugelabert.
Ja, ich bin beeindruckt. Wenn ich ein Entscheidungsträger in der PR-Abteilung von Airbnb wäre, ich würde dich für diese Presseaussendung sofort einstellen. Also wirklich gut präsentiert, auch gleich alle Kritikpunkte an Airbnb sozusagen vorweggenommen und weggewischt, insofern echt souverän gelöst. Ich glaube schon, dass Airbnb technisch gute Dinge macht. Also zum Beispiel dieses Flexible Matching ist, glaube ich, genau das Ding, wo jetzt die Algorithmen bei allen Anbietern immer besser werden und auch besser werden müssen. Man hat das ja früher gesehen beim Fliegen vor ein paar Jahren, dass es auch angefangen hat, dass man eben mit flexiblen Daten und mit flexiblen Airline-Auswahlen dann auf den Meta-Searches, wo man verschiedene Anbieter einscannen konnte, genau solche Vergleiche mit Flexibilität, wenn ich einen Tag nach vor oder zurückspringe, dann kann ich so und so viel sparen. Das war vor 5 bis 6 Jahren richtig innovativ beim Fliegen und bei Transport. Und jetzt sieht man, es wird mehr und mehr bei eben Destinations, Hotels, Gesamtpackages, auch immer mehr dieses Flexible, wo verschiedene Daten miteinander verglichen werden aus verschiedenen Quellen. Also das ist ganz sicher ein Trend, wo man sieht, die Technik wird einfach besser.
Und super cool. Übrigens, eine Kritik habe ich bekommen, oder Kritik, eine super Info. Unsere Lieblingswörter, Leander, von uns beiden, sind zwei. Einmal super und einmal spannend. Und in der Kombi ist es dann super spannend. Und wir sagen das sehr, sehr oft. In einer Episode habe ich mir sagen lassen, sogar über 20 Mal. Ich habe noch nicht nachgezählt, aber...
Finde ich aber richtig stark, dass es Menschen gibt, die das zählen.
Also ja, finde ich super spannend.
Ich kann das total respektieren und finde das auch super
spannend.
Nice, dass das getan wird, um ein anderes Wort zu nutzen. Was ich auch noch sagen wollte, zu den anderen Zahlen, ich meine, dass sie jetzt sagen, Long-Term-Stays werden immer mehr, es ist natürlich immer relativ, weil ich habe es mir schon gerade auch angeschaut währenddessen, die Gesamtbuchungszahlen, die Bookings, die 2019 abgewickelt worden auf Airbnb, waren einfach halt viel höher als in 2020 und auch in Q1 2021. Dementsprechend, dass dann von der geringeren Gesamtmenge, die generell umgesetzt wurde, dann mehr Long-Term-Leute sind, das macht schon Sinn, weil es eben weniger die Casual-Booker sind, die reguläre Family, die sonst den Vacation macht, konnte ihn letzten Sommer vielleicht nicht machen oder letzten Winter, aber der Digital Nomad, der sagt, ich möchte raus aus Österreich no matter what, der ist halt dann trotzdem weiter gereist. Also das ist sicherlich, ich sage das auch oft, wenn ich jetzt gerade mit Leuten im Travel-Bereich, aber auch mit allen eigentlich, mit fast allen spreche, sage ich ja, gibt's nicht zu viel auf die Daten von den letzten 14 Monaten, weil das sind auch zu einem gewissen Grad Ausreißer. Und wenn wir sehen in einem halben Jahr, dass sie immer noch Bestand haben, dann sehe ich da viel mehr Nachhaltigkeit, dass das wirklich ein dauerhafter Trend ist. Und manche Sachen, glaube ich, werden auch bald wieder zurückpendeln.
Auch beeindruckt war ich von einer Funktion, wo du als Host, also sie machen es den Host auch sehr einfach jetzt, sie möchten die Onboarding-Zeit, und ich habe das deswegen jetzt auch hier niedergeschrieben und wollte mit dir besprechen, weil das war auch genau der Punkt, den wir beide auch schon einmal behandelt haben bei einem Startup, die Onboarding-Seite von Hotels. Und hier bei Airbnb geht es ganz klar darum, es so einfach und so schnell wie möglich zu machen. Und ein lustiges Feature fand ich, wenn du die Adresse eingibst von deinem Haus, das ist eigentlich wie Zauberei, aber vermutlich ist es kein Hex-Mex, erkennt das System sofort, wie viele Personen drin schlafen könnten. Also erkennt quasi die Schlafzimmer. Weil, ich weiß nicht, ob das in Europa auch so ist, aber in Amerika ist es auf alle Fälle so, dass, ich meine, das gibt es bei uns beim Magistrat auch, dass die Baupläne hinterlegt werden bei allen Adressen. Und offensichtlich hat Airbnb, das funktioniert über Google, und offensichtlich gibt es hier einen Zugriff auf diese Pläne automatisch und steht dann sofort drin, ja, die Adresse 14 Avenue Street hat 3 Schlafzimmer, 6 Betten und sehr spannend auch, wenn das Bild, spannend schon wieder erwähnt, wenn das Satellitenbild erkennt, dass ein Pool im Garten ist, ist automatisch Pool angehakelt als Feature. Und das ist, puh, ziemlich nice.
Ist sehr spannend, ist sicherlich, ich glaube, das hat damit was zu tun, dass in Amerika, glaube ich, die Fire Codes ziemlich strikt sind, dass es da auch einfach diese Maximumbeschränkungen gibt, wo gewisse Häuser einfach verankert haben, maximale Bevölkerung pro Raum ist X und darf nicht überschritten werden. Ich glaube, diese Daten, da sind sie wahrscheinlich besser sogar als bei uns. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Österreich mit Privatsphäre und Datenschutz, wo ja jeder Gewerberegisterauszug schon einem, keine Ahnung, einem Kriegsakt irgendwie ähnelt, bis man ihn bekommt, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird bei uns. Aber klar, also so diese, ich glaube, alles, was so Onboarding und Data-Normierung vereinfacht, wird sicherlich die nächsten Jahre, wird man noch viel mehr sehen und auch, nachdem immer hochwertigere Satellitendaten und Street View etc. verfügbar werden, wird das sicher noch viel mehr auf uns zukommen, was wir jetzt noch gar nicht sehen. Also ich habe jetzt letztens ein Haus in Kitzbühel abgecheckt, ein Hotel, und habe dort auch schon komplette Street View gesehen. Ich habe auch gedacht, arg, bis vor ein paar Jahren gab es Street View noch nicht einmal in Wien, und mittlerweile kann man auch in einen kleinen Touristenort in Österreich sich die einzelnen Bergstraßen per Street View anzeigen lassen. Also da geht schon einiges voran jetzt.
Voran geht's auch mit unserem Podcast. Ich sehe jetzt schon, unser Gast ist da.
Gründungsschmerzen. Gute Gespräche, grandiose Gäste.
Heute haben wir den unverwechselbaren Christian Bodor da. Der Chris kommt vom Factory Hub. Und das passt sehr gut, weil der heutige Fachbegriff der Woche ist auch der Begriff Hub. Und servus Christian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast zur späten Stunde. Wir haben sie immerhin schon 8:30 aktuell.
Ja, danke Philipp für die Einladung.
Und würde ich bitten, kurze Introduction von dir, vom Factory Hub, und erklär uns gleich, wenn du dabei bist, den Begriff Hub. Ich glaube, keiner kann das besser als du.
Ja, sehr gern. Also ich bin jetzt seit einigen Wochen, Monaten im Factory Hub von der Telehase. Ich sage immer im Herzen von Wien, also im Herzen von Europa, ja, also im 23. Bezirk.
Und Ansichtssache.
Das genau. Ist Herzen von Wien. In Europa ist es zentral, in Wien ist es irgendwo ganz am Rande. Ja,
ja, das stimmt.
Und habe mich auf dieses Experiment eingelassen. Mein genereller Hintergrund ist immer stets Innovation gewesen, seitdem ich eigentlich von der Uni gegangen bin, Kunststofftechnik studiert, und habe dann sehr früh den Weg der Innovation eingeschlagen in verschiedensten Industriebereichen, von der Lederindustrie, Holz, Industriedesign, Industrie, aber auch am Bau, also die klassische Bauindustrie. Und jetzt bin ich in der Elektronikindustrie, und der kleinste Kontext war immer irgendwo Innovation und Startups, und jetzt mache ich das quasi mit Vollblut und darf diesen Hub, ja, den Factory Hub der Telehase, begleiten auf dem Weg. Und dann greife ich auch gleich das Wort Hub auf. Also ich bin der Meinung, der Hub ist ein muss ein Raum sein, wo Kreativität, Ideenreichtum und Unternehmertum zusammenkommen kann, soll, ja, um etwas Neues in die Welt zu schaffen. Und am besten auch noch mit, besetzen wir gleich alle Wörter, mit Impact, ja. neue Lösungen zu generieren. Und immer stets unter einem Dach, ja. Und ich glaube, genau das Dach muss jetzt nicht physisch sein, das Dach kann auch ein Netzwerk sein, ja. Und das ist für mich der Inbegriff eines Hubs, wo sich positiv erregende Menschen, ja, ständig austauschen, und irgendwann entsteht wieder was, und dann machen wir was gemeinsam. Und das herbeizurufen, das zu herauszufordern. Ja, da ist es gut, wenn man einen physischen Hub hat. Und das Ganze lebt dann auch natürlich in einem größeren Kontext, in einem Netzwerk. Ja, und alle immer sehr positiv vorwärtsgerichtet. Das ist, glaube ich, das zeichnet einen Hub aus. Ja.
Und in eurem Fall, also im Factory-Hub-Fall, ist es ja auch so, dass ihr die komplette Infrastruktur zur Verfügung stellt. Ich meine, ich war selber auch schon dort mit HelpSoul und da findet man sämtliche Geräte, Maschinerien, 3D-Drucker, die komplette Technologie, die man sich so selbst als Startup nicht leisten könnte. Und die, also genau diesen Raum auch nicht nur gedanklich, sondern eben auch physisch, wie du sagst, mit gewisser Infrastruktur bereitstellt. Also super, super interessant.
Genau, also die physischen Geräte ist das eine natürlich. Also das passt sehr gut, glaube ich. Wir sind da ständig am Erweitern. Denke aber auch, es braucht dann spezielle Menschen, Hossam und mich, ja, die dann auch diese Connector-Rolle haben, Verbindungsrolle zwischen den Startups, und Unternehmungen, die einfach verschiedenste Sprachen sprechen und da auch auf einer anderen Ebene sich bewegen und dann sofort auch erkennen, hey, da entsteht etwas, tun wir da was. Also das ist auch so eine spezielle Rolle auch in einem Hub, dass du Menschen hast, die diese Punkte verbinden. Ja. Und damit genau das passiert, the Magic. Ja. Natürlich ist jedes Startup für sich, hat schon eine Idee, aber ich glaube, das Spezielle in unserem Factory Hub ist eben genau das, dass zwischen den Startups genauso was passieren kann. Und wir sind jetzt nicht nur rein auf, hey, ihr müsst jetzt wachsen und schnell Umsatz für uns auch generieren, weil umso mehr ihr Umsatz habt, umso mehr haben wir auch wegen Produktion oder was auch immer. Das ist natürlich ein Abfallprodukt, aber uns geht es vielmehr um, dass die Startups ihren Weg finden, dass sie auf diesem Weg begleitet werden mit Helping Hand, mit Geräte, aber auch mit Wissen und mit Inspiration. Und deswegen ist das so eine spannende Umgebung eigentlich.
Erzähl vielleicht noch ein bisschen, wie es so funktioniert, in eurem Hub als Startup ein Teil zu werden. Ist das bei euch ein klassischer Mietvertrag oder nehmt ihr Equity von Startups oder du hast erwähnt, dass ihr auch sozusagen, ihr profitiert von Umsatz der Startups? Habt ihr da spezielle Produktionsdeals? Wie läuft das üblicherweise bei euch ab?
Ganz klassisch, also Wir wagen uns noch nicht in dieses Equity-Thema, beziehungsweise wir sind noch nicht im Bereich des Investierens. Es beginnt ein wenig, sehr selektiv, muss man sagen, aber das ist nicht unser Standardprozedere. Klassisch ist es so, die meisten Startups kommen und suchen einen Platz, also in unserem Coworking-Space. Den erweitern wir auch ständig. Also wir sind, haben auch, also das Spannende bei uns, die Startups können in ihren eigenen Bereich sitzen, werden aber jetzt stets auch mehr in die Tele integriert. Das heißt, in die Corporate hinein integriert. Also da gibt es dann keine Trennung dann mehr. Ja, das ist ein Unikum, glaube ich, ein Spezifikum eines Hubs in unserem Fall, weil wenn man andere Hubs ansieht, dort sitzen meistens Startups eher getrennt und bei uns verschmilzt das immer mehr. Und das ist ganz klassisch Coworking. Also das heißt, du zahlst eine Miete quasi, ja, und that's it. Wir nehmen uns eher heraus zu sagen Startups im Hardware-Bereich, aber es kann auch im Software-Bereich sein, das ist überhaupt dann, weil im Hardware-Bereich ist es genauso, dass du dann einmal Firmware programmierst, dass du Frontend, Backend, also in der Hardware-Welt kann man das nicht mehr getrennt betrachten. Hauptfokus, und das ist auch da, wo die Tele dann auch ins Spiel kommt mit Engineering und Produktion, ist dann auch, unser Fokus ist eigentlich Elektronik. Aber wir sehen sehr stark, dass wir jetzt zum Beispiel Food-Startups auch haben, wo augenscheinlich gar nicht so der erste Eindruck war, okay, wo können wir da gemeinsam etwas machen? Aber durch spannende Gespräche war auf einmal klar, hey, ihr könntet ja eine Automation benötigen. Ja, und auf einmal war der Kontext da und jetzt machen wir ein Projekt gemeinsam und sie gehen in den Hub etc. Ja, also da ist auf einmal können ganz andere Bereiche trotzdem gemeinsame Projekte entstehen. Und das wollen wir auch bewusst immer fördern, ja, und herausfordern. Ja. Eben, das sind diese drei Bereiche, also Coworking, Engineering, wenn ein Startup es benötigt, und auch die Production dann am Ende des Tages, um hier Massenprodukte einfach an den Mann und an die Frau zu bringen.
Und damit bedient ihr auch eine gewisse Nische. Eben, du hast es schon angesprochen, Hardware. Ich selbst, quasi mit HelpSoul, ich kenne viele Struggles, wir erleben viele Struggles, wir haben auch schon im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Könntest du so ein bisschen uns Einblicke geben in die most significant struggles, wenn wir es nennen wollen, die du so mitbekommst von einigen Hardware-Startups und wie die dann quasi auffängt mit eurem Hub und dagegen steuert?
Genau, also das ist das Spannende eigentlich. Also wir bewegen uns im Hardware-Elektronik-Bereich, decken aber sehr viel im Hardware-Bereich auch so ab. Also wie es der Philipp schon gesagt hat, wir haben Special-Geräte für 3D-Drucker und anderes, was man halt standardmäßig auch schon benötigt. Wir haben hier auch unsere Garage auch erweitert. Es ist tatsächlich etwas, wo man im Hardware-Bereich schon sehr, also nicht aufpassen muss, aber Hardware hat eine andere Dimension. Wenn man dort etwas definiert, hat das dann im Folgeprozess enorme Auswirkungen. Ja. Und was wir sehr oft sehen, ist natürlich, die Startups schaffen es sehr oft bis zu einem MVP. Ja. Dann aber in diesem nächsten Step, ja, auf der einen Seite, vielleicht fehlt der Investor, ja, das ist auch eine sehr harte Komponente bei Hardware, ja, also wenn da nicht auch die Plattform sexy genug ist, ja, wenn das eher so ein Nice-to-have-Produkt ist, aber vielleicht trotzdem cool aus technologischer Sicht, was man gelöst hat, dann findet man, oder das ist das, was wir oft erleben, sehr schwer Investoren, die reingehen in Hardware. Ja, also man muss auch jetzt in Hardware auch die App mitdenken, man muss die Plattform mitdenken, man muss die Cloud-Lösung mitdenken, IoT, also wie kommen die Daten von A nach B, ja. All das hat dann ja eigentlich gar nichts mehr mit Hardware Engineering zu tun, ja, also, sondern das ist dann ein anderes Businessmodell. Man muss ganz stark auch schon Businessmodelle anders denken als im klassischen linearen Bereich, wo ich sage, okay, ich verkaufe jetzt das Gerät um 299,90. Ja. That's over, also das ist vorbei. Ja. Also man muss hier auch das Businessmodell, wie komme ich zu Kunden etc. anders denken. Das ist auch im Hardware, oder sehen wir sehr stark im Hardware enorm in der Wandlung drinnen. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil oft die Techniker, ja, unter uns, die vertiefen sich dann, okay, wie muss ich diesen Roboterarm jetzt genau exakt auslegen und simulieren etc. Ja. Auch ganz ein wichtiger Punkt ist das Thema der Zertifizierung, geht einher mit dem Business Case, das heißt, in welchem Land möchtest du starten? Ja, also, weil wenn ich ein Hardware-Produkt, in den seltensten Fällen habe ich kein Zertifizierungsthema, ja, und da spreche ich nicht einmal nur Elektronik, sondern oder CE, sondern da gibt es noch zig andere, und jetzt mit Nachhaltigkeitsthemen kommen Nachhaltigkeitszertifizierungen dazu, ja, Klimaneutralitätspickerl etc., also das wird noch mehr kommen. Ja. Und also das Zertifizierungsthema sehen wir ist enorm wichtig, weil das dir auch deinen Markt dann fokussiert. Kann helfen, kann dich aber auch im Scale-up, so wie es schön heißt immer, ja, auch hindern, ja, weil ich sage, okay, Hardware-Patent ist weltweit, was kostet das, ja, sind sehr schnell einmal ausgerechnet. Also, kann fokussieren, kann aber auch bedeuten, kann explodieren. Auch immer sehr spannend ist im Hardware-Bereich die ganze Supply Chain, ja, das Managen der ganzen Supply Chain. Wir sehen da auch sehr stark, es gibt schon sehr gute Tools, wo es Logistik und auch entsprechend Zulieferer handeln kann, aber trotzdem, es ist die richtigen Supply Chains für dein Produkt zu finden, etabliert. Du bist ein Startup, bist du bonitätsfähig? Das sind auf einmal ganz andere Mechanismen und unter 10.000 Stück interessiert es vielleicht auch gar keinen. Ja. Also du hast auch diesen Gap auf einmal, wann wirst du attraktiv für Supplier, ist eine ganz andere Dimension. Produzierst du 100 Stück oder produzierst du 100.000 Stück im Monat? Da redet man dann, und dort muss man mal hinkommen. Also es ist, und was wir auch sehr oft merken, ist die Unterschätzung bei Invest, also bei dem Budget. Ja. Also es ist zwar schön, wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne habe mit 300.000 Euro. Klingt viel, ja, klingt wirklich viel. Im Hardware-Bereich ist das aber erst der Beginn. Also, ne, oder ich sage immer, ja, ab einer Million wird es spannend. Also,
da rennst du bei uns mal offene Türen ein, weil wir sind sowieso die Crowdfunding-Skeptiker Nummer eins. Wir haben das dann auch mit mehreren Gästen bei uns aus verschiedenen Backgrounds von Hardware, aber auch aus anderen Bereichen besprochen, dass Crowdfunding immer dieses zweischneidige Schwert sein kann.
Es wird immer unterschätzt, das Thema, was kostet mir die Personen, also wenn ich wirklich Experten für manche Sachen brauche, und im Hardware kann es auch schnell sein, dass ich einen AI-Experte brauche, der kostet mir eh schon fast die Hälfte im Jahr, ne? Also so. Und auch wie Investoren oft auch agieren, die unterschätzen das auch sehr oft, habe ich das Gefühl, und auch Feedback bekommen von manchen Startups, wenig Invest, viel Shares, also das ist, ja, da haben wir noch einiges zu tun. Und die Liste kann ich weiterführen, also etc. Aber ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte.
Und du hast das sehr schön gesagt am Anfang, es ist eine Hardware, ist eine andere Dimension. Das ist vollkommen richtig. Auch ein Punkt, den ich selber jetzt erlebt habe in den letzten Jahren, komme eben aus dem Plattformbereich und App-Bereich, und da ist Zertifizierung, gibt es da nicht. Du baust einfach dein Produkt und dann gehst raus und dann skalierst und das Einzige, was du machen musst, ist die Sprache übersetzen, aber dann hast du Open Borders, einfach just go. Und vollkommen richtig, das ist sehr, sehr förderlich, wenn es dann eben einen Raum gibt, in zentralen Wien, vielleicht nicht, aber zentral in Österreich, in Wien. Genau, sagen wir so schön ausgedrückt, wo man eben auch die komplette Infrastruktur hat und jemanden hat, der eben bei Problemen, Struggles helfen kann, und sowohl jetzt mit der Infrastruktur, aber auch mit Netzwerk und Know-how-Fragen, wenn es ja wichtige Punkte gibt.
Genau, und auch das Thema halt von der Idee unterstützt, bis hin auch zum, machen wir es massenfähig. Ein Hardware-Produkt lebt dann nun mal auch von der Masse, dann wird es günstig und dann passt der Preis, dann passt die Marge. Also das spielt ja alles mit einer Rolle. Ich finde aber trotzdem auch, ich meine, ich brauche einige Software-Erfahrung, und das ist, dort gibt es genauso Reglementierungen, dort gibt es auch Pflöcke, die man setzen muss, ja, wenn ich eine E-Commerce-Plattform, also da ist ja auch nicht immer alles frei und dann kann ich das wieder löschen, programmiere es um. Also ja, es scheint flexibler zu sein, und dort muss ich auch irgendwann mal Schnittstellen definieren. Also das hat ja genauso seine Restriktionen. Ja. Es fühlt sich aber in Hardware ein bisschen irgendwie dann fixer an, ja, wenn ich Spritzgussteil dann so mache, dann okay, dann definiere ich das so, dann geht das in ein Werkzeug, das kostet mich 100.000, ja, dann produziere ich mal 1 Million Stück. Und also man hat gesehen bei Clubhouse, wie schnell das kopiert war, ja, also das hat ein paar Wochen gedauert, und ja. Und das ist auch so ein bisschen ein Hardware-Thema, und da ermutige ich bitte jeden, der Hardware-Ideen hat, die auch wirklich versuchen zu realisieren, sich auf den Weg zu begeben, weil Hardware hat so ein bisschen das Thema, wenn ich über diesen Berg drüber komme, ja, dann ist es sehr oft ein sehr guter Kopierschutz, weil hinter einem Hardware ist ja nicht nur allein die Geometrie, sondern es ist Technologie, es ist ein anderes Wissen, und das ist oft ein bisschen versteckt. Ja, und das kann helfen, auch an einen Marktvorsprung zu haben.
Und dann fängt es ja auch dann oft an zu fliegen, quasi, wie du gesagt hast, wenn du eine gewisse kritische Masse hast und eben auch die Zertifikate in der Tasche hast und in andere Länder gehst, beginnt quasi das Riesenrad zu fliegen, und dann ist es ja auch ein leichteres, Kapitalgeber zu finden, die einem helfen bei der Skalierung.
Genau.
Aber du musst mal diesen Punkt erreichen. Das ist genau, das Thema. Genau,
richtig, ja. Und ich glaube, im sonstigen Investment ist ja das Ökosystem in Wien ja sehr gut. Ja. Wo es dann aber auch oft genau im Hardware-Bereich happert, ist so vom MVP, von dieser Maker-Szene, sage ich jetzt einmal, hin zu diesem nächsten Schritt. Ja. dort bewegen wir uns, ja, und ich glaube, das ist, fühlt es als sehr gute eine Lücke, die da ist, noch da ist, ja, und erweitern das auch ständig, ja, und freuen uns da über jegliche spannenden Startups, die den Weg zu uns finden. Und wir haben ein sehr breites Portfolio, also von IoT-Startup hin zu Cloud-Computing und auch, wie auch schon gesagt, Food-Startup, wo wir auch nicht als erstes hingedacht hätten, ja.
Super, super interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns auch den Fachbegriff der Woche so toll erzählt hast. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns, wie schaut es bei euch aktuell aus? Seid ihr wieder im Büro? Seid ihr wieder, jetzt beginnt ihr wieder zurück ins Leben oder aktuell ist noch online?
Es startet langsam. Wir okay. sind jetzt so ein bisschen wieder in diese in der Übergangsphase, vorher war es von physisch auf digital, diese Übergangsphase, jetzt ist es wieder eher zurück, also es sind immer so zwei, drei Tage, sage ich jetzt mal, wo ich im Hub bin, und jetzt beginnen auch manche Austauschrunden, Frühstücke, die wir vorher digital gemacht haben, versuchen wir jetzt so schrittweise zu öffnen, ja, und hier auch physisch wieder stärker präsent zu sein und Veranstaltungen etc. zu machen.
Und vielleicht noch zu guter Letzt für alle kleinen Maker, die sich vielleicht denken, okay, es ist jetzt Zeit für den nächsten Schritt und Zeit, einen Hub zu ziehen. Wie kann man weitere Infos zu euch finden? Wie erreicht man da am besten die ganzen Details, was man alles braucht, um in euren Hub zu kommen?
Genau, also uns findet man eh ganz normal im factoryhub.io, ja, dort seht ihr auch gut aufgelistet, was wir anbieten. Wir bieten auch einen Digital Hub, also das heißt, man muss nicht zwingend sozusagen bei uns einen Tisch haben, man kann hier die Community nutzen, Events nutzen, auch quasi die Anschrift etc., alles, was es für eine Gründung braucht. Kann aber auch immer vorbeikommen. Wir haben 24/7 und das wirklich, also viele Startups bei uns arbeiten eher Freitag bis Sonntag, 48 Stunden irgendwie, ja, so gefühlt, ja. Man merkt es nur Montag, hey, irgendwas ist gerade anders, viel Teile liegen herum, also hat da irgendwer gewerkt am Wochenende. Also das ist auch ein Unikum, 24/7. Und genau, factoryhub.io. Und auch jederzeit vorbeikommen. Wir sind in der Vorarlberger Allee 36. Und ja, einfach vorbeischauen, Kaffee trinken, Spaß haben.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Und ich danke euch für die Einladung. War echt cool.
Demnächst schauen wir wieder bei euch vorbei und dann sehen wir uns persönlich. Vielen Dank,
Chris. Schon.
Vielen Dank.
Danke dir. Ich ärgere mich. Der liebe Chris hat jetzt beim Verabschieden noch was sehr, sehr Schönes und Wertvolles gesagt und ich nutze jetzt die Möglichkeit, das hier noch mal wiederzugeben. Und zwar hat er gesagt, dass viele vergessen, dass der Mensch ein physisches Wesen ist und wir umgeben uns mit sehr, sehr vielen physischen Dingen. Das ist das Smartphone, das Auto, das sind Dinge, die man angreift, haptisch in der Hand hat. Und auch das ist ja kein Geheimnis, dass viele Startups, vor allem Hardware-Startups, Schwierigkeiten haben, Funding zu finden, Kapital zu bekommen. Und das war eben ein wesentlicher Punkt, der mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, dass das in Erinnerung gerufen werden muss, dass wir alle telefonieren oder eben auf ein WhatsApp benutzen, ein Instagram benutzen, weil wir ein Smartphone haben. Jemand muss sich die Hände schmutzig machen, ansonsten haben wir keine Apps, die wir auch benutzen können, weil die UX kann noch so schön sein. Es ist im Endeffekt auf einer Hardware, wird es dann präsentiert.
Und schöner ist zu benutzen. Und sehr philosophisch tiefgreifender Punkt, den du da machst, ja.
Ich wollte jetzt nur noch zitieren. Gehen wir zu unserem nächsten Thema, und zwar die Monetarisierung von Apps. Wir haben das im letzten Podcast bereits kurz angeteasert. Ist ein sehr komplexes Thema auch. Man muss sich vorstellen, Apps sind natürlich digital, wie wir gerade besprochen haben, nicht physisch. Und hier gibt es sehr viele Varianten, wie man diese monetarisieren kann. Denn wie auch in der Episode 11 mit Florian Gedeon besprochen, kann eine App noch so gut sein, UX noch so gut funktionieren. Irgendwann musst du versuchen, Geld zu generieren und brauchst du Geld und musst das im Endeffekt schon von Anfang an wissen, wie du Geld verdienst, ansonsten bekommst du auch keine Finanzierung. Und das ist genau die Frage, die wir jetzt kurz besprechen werden, welche Ansätze hier es gibt. Hast du bereits, Leander, in der Vergangenheit Startups in dem Bereich betreut? Eben als Mentor voll. Bist du ja selber viel unterwegs.
Also Monetarisierung ist immer ein extrem spannendes Thema, wo man auch, da könnte man, glaube ich, einen ganzen Podcast oder ein Projekt monatelang nur drüber sprechen, was es für Monetarisierungsmodelle gibt. Ich habe da auch auf der FH WKW in meiner Veranstaltung Mobile Marketing sehr viel darüber palavert und heiße Luft fabriziert, was man alles bei Monetarisierung beachten muss und kann und soll. Gibt viel zu beachten. Ich glaube, ganz grundsätzlich stellt sich halt sehr oft die Frage am Anfang, ich glaube, jeder, der irgendwie ein Startup gründet mittlerweile oder eine Idee hat für eine App, für ein Produkt, hat schon mal eine Idee, wie es Geld machen könnte. Ich glaube, fast immer ist es irgendwie eine Idee, wenn es jetzt gerade nicht eine Idee für ein Non-Profit ist, hat jeder eine Idee, zum Beispiel auch beim Hardware-Produkt, denkt man, okay, man verkauft es. Aber sehr oft kommt man dann drauf, im Rahmen des Prozesses, im Rahmen der Marktforschung, der Strategieentwicklung, der Competitive Analysis, der Customer Analysis, dass es vielleicht den erstgedachten Revenue-Stream gar nicht so gibt, weil die Kunden nicht zahlungsbereit sind, weil die Konkurrenz zu groß ist, weil der Markt sich verändert hat. Und dann wird es halt spannend, weil dann kommt man drauf, dass es vielleicht bessere Varianten gibt oder dass man es auch einfach komplett anders denken muss, dass man auf ein Freemium-Modell switchen muss, anstatt dass man es von Anfang an bezahlt oder eben, da gibt es extrem viele Dinge. Was ich halt auch oft rede, weil wir ja vorher eben über Hardware sehr viel gesprochen haben, das ist oft der erste Kritikpunkt bei Hardware. Ja, ihr habt einen einzelnen Purchase und dementsprechend einen sehr niedrigen Customer Lifetime Value, weil man nur einmal etwas kauft. Und da ein ganz spontanes Beispiel, weil ich gerade in diesem Hardware-Mindset auch drinnen bin, sehr interessant, ich habe mir letztes Jahr einen sogenannten Bob gekauft von Dantech. Das ist ein kleiner Geschirrspüler, den ich mir in die Küche stellen kann.
Bob gesagt?
Genau, der heißt Bob und Bob der ist so ein kleiner Tischgeschirrspüler, den ich mit ohne Leitungen, da kann ich ein kleines Rohr einfach, ein flexibles Rohr in meinen Abfluss lenken, einen Stromkabel ohne Installation, ist ein Startup-Produkt aus Frankreich, hergestellt, auch made in France, also wirklich European Tech, haben ein Crowdfunding gemacht vor ein paar Jahren, letztes Jahr auf den Markt gelauncht und die sind auch natürlich vor dem Struggle gestanden, wie macht man Recurring Revenue? Waren sehr smart, haben ein IoT-Gerät draus gemacht, das mir automatisch nach 60 Tagen das richtig dosierte französische Geschirrspülmittel nachbestellt. Und da ist sicherlich auch, am Anfang ist der Geschirrspüler gestanden und erst ein paar Jahre nach der Produktankündigung war circa 2017 und 2019 wurde das Geschirrspülmittel dann angekündigt. Und da war ich mir ganz sicher, wie diese Ankündigung kam, okay, da ist noch ein Startup-Consultant gekommen und hat ihnen geraten, hey, ihr müsst schauen, dass ihr euch nicht nur mit One-Time-Transaction monetarisiert, sondern auch mit Customer Lifetime Value. Das nur eins von diesen möglichen Gedankenbeispielen, die es da gibt. Was sind so deine Erfahrungen damit? Was sind dir schon für Modelle begegnet?
Du hast kurz Freemium angesprochen. Sehr lustig. Ich habe bereits in meiner Maturaarbeit vor ein paar Jährchen damals über Tourismus-Apps geschrieben und auch über gewisse Preismodelle und Businessmodelle hier geschrieben. Und da war Freemium ein großes Thema. Freemium, kurz zur Erklärung, heißt, dass ich mein Produkt, meine App, einen Teil davon kostenlos anbiete, also free, und aber eine gewisse Zeit oder gewisse Dienstleistungen mache ich eine Schranke und dann dafür musst du dann quasi monatlich etwas entrichten oder einmalig etwas entrichten, je nachdem. Das ist zum Beispiel irgendwelche Premium-Funktionen musst du dann bezahlen oder du bekommst dafür keine Werbung, so wie Spotify. Ich glaube, bei Spotify kennen
voll
viele.
Ich glaube, zwei Dinge haben es populär gemacht. Einerseits Spotify und sogenannte frühen Google-Apps, aber auch sehr stark aus dem Videogame-Bereich. Da hat es das auch gegeben, die sogenannten Free-to-Play-Games. Das war noch so 2008 so ein großer Skandal. Dann ist es dort populär geworden. Dann haben es auch die Apps wieder für sich entdeckt. Also sehr spannend auch, wie sich das geprägt hat. Und mittlerweile ist zum Beispiel im Google Play Store ist das schon das, ganz am Anfang bei den App Stores 2010 war es noch üblich, dass du 2 Euro pro App zahlst im Download und danach gehört dir die App. Mittlerweile ist fast alles auf, du lädst gratis runter und dann kaufst du die Premium-Version oder das Premium-Abo.
Weil es immer schwieriger wird. Ich habe mir ein paar Zahlen angesehen und die Zahlen für die Version, dass du einmalig etwas zahlst, das ist signifikant gering und eben auch nicht vorhanden. Es wird auch hier auf ein Paper verwiesen, wo darin stand, dass es klingt sehr komisch, wir zahlen oft für unsere Phones, für unsere Handys einige 100 €, aber für eine App, wo du einmalig 5 € bezahlst, sagen dann viele, na, sicher nicht, das mache ich nicht. Und deswegen ist eben dann aus der Not quasi dieses Freemium zurückgekommen und wo du eben gewisses dann gratis testen kannst und dann zahlen, wenn du mehr willst. Sehr charmant finde ich wiederum die Möglichkeit, wenn du mit einem Sponsor zusammenarbeitest, das machen einige Apps, ein gemeinsames Sponsoring der App aufzusetzen und quasi Direct Partnerships zu bilden und gewisse Themenwochen oder Monate zu machen, dass du eben einen Monat dann widmest einem Unternehmen. Natürlich muss es passen. Es sollte von der, so den gewissen Zusammenhang auch haben mit der App, mit dem Inhalt der App, dem Programm. Und dann finde ich das sehr, sehr charmant. Ein Beispiel aus der Praxis. Ich verwende eine App, wo man tracken kann, was man so isst von den Nährwerten her, damit man eben am Ende des Tages schauen kann, wie man da unterwegs ist, wo ein Mangel ist oder nicht. Und die haben relativ smart Kooperationen mit, liegt auf der Hand, FMCG-Unternehmen gemacht, also quasi Fast Moving Consumer Good, eben alles, was mit Essen betrifft, und sind dann in diese Richtung gegangen und haben quasi sich dann so gegenfinanziert, indem sie monatlich, wöchentliche Themenwochen gemacht haben.
Weil wir haben ja auch schon oft über die Medienwelt gesprochen, die auch klassisch aus dem Bereich gekommen ist, Ads und Advertorials, und die nach in den letzten Jahren da massiv gestruggelt hat, weil das Werbebudget da immer weniger wurde. Und solche Apps schneiden ja eigentlich im Geschäftsmodell in denselben Kuchen, nämlich Werbekosten, Werbegelder der Corporates, die dann sozusagen Branded Takeovers machen. Und aktuell ist es so, die Corporates shiften ihr Geld dann zum Teil eben von Medien auf diese Apps. Aber du bist halt genauso du hängst an der Lifeline von denen. Und wenn die ihre Strategie wieder mal shiften und sagen, okay, wir gehen doch lieber auf klassische Printmedien oder wir gehen auf wieder was ganz anderes, dann ist es ja auch schwierig. Also es hat halt echt jedes Geschäftsmodell seine Auf und Abs.
Hast recht, ja.
Ich finde es auch immer, was ich immer sehr sympathisch finde, ist so nicht nur das Crowdfunding, sondern auch ein bisschen so die Community-Based Membership. Ich finde, das ist eine der sympathischsten Finanzierungen. Also eine, lustig, weil wir da wieder ein bisschen die Brücke schlagen, auch zu unserem Wiener Zeitungsthema vor ein paar Wochen, dass die Rechercheplattform Dossier hat jetzt gerade zum Beispiel zelebriert, die waren auch in Gefahr, österreichische kleine Medienplattform mit Deep Investigation Focus. Die hatte ein Problem, dass sie ihre Kosten nicht mehr decken konnten, hatten 2000 fördernde Mitglieder, haben ein Crowdfunding gestartet und jetzt haben sie 5000 fördernde Mitglieder. Und jedes fördernde Mitglied zahlt denen, glaube ich, im Quartal 10 €, also einen Mini-Beitrag, aber dafür recurring pro Quartal. Und so können die sich dann auch finanzieren. Und das ist halt, wenn du es schaffst, so eine Community-Relation aufzubauen, dass dich deine User, in dem Fall die Leser, Leserinnen, aber natürlich auch die Nutzer, Nutzerinnen, dass die dich so gerne haben, dass sie da gerne ein Teil sind und sozusagen auch Ownership verspüren, ist das halt auch ziemlich spannend. Gerade wenn du so ein Value-Added-Ding bist, wie zum Beispiel diese Essens-App oder halt auch eine Medienpublikation. Also es gibt da die verschiedensten Ansätze und deshalb sage ich auch jedem, man sollte nicht sofort mit Scheuklappen auf einen ersten Ansatz gehen, sondern sich ganz viele verschiedene Modelle überlegen.
Und eben dann auch kombinieren, wie du richtig gesagt hast. Weil abhängig machen ist natürlich gefährlich, wie du, stimmt, spannender Ansatz, habe ich noch nicht so gesehen. Und deswegen eben eine Kombination vielleicht mit anderen Modellen. Interessant fand ich auch kurz den Name Your Own Price Ansatz. Gab es ganz, ganz früh, 2010, früher noch, bei den ersten Apps gab es das, also überall, wo du quasi etwas einmal genutzt hast, hast du dann eben bezahlt. Ist jetzt von der Online-Digitalwelt in die Offline-Welt gewandert, kennt man jetzt bei vielen Restaurants, dass du eben deinen eigenen Preis für eine gewisse Dienstleistung
festsetzt. Die berühmte Hotelplattform oder das heißt, Wunschpreis für deine Hotelübernachtung angibst. Also gibt da ja wirklich die verschiedensten Use Cases mittlerweile.
Es gibt hier die verschiedensten Use Cases, du sagst es richtig. Aber bei Apps, eben bei Dingen, die du nicht greifen kannst, ein Urlaub ist ja wieder ein anderes Thema. Da erlebst du ja wieder etwas. Bei einer App ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und damit einhergehend gibt es ja auch Pay-Per-Use, auch ein spannendes Preismodell, wo du genau immer nur dann zahlst, wenn du es benötigst. Wobei das ist natürlich kann kannibalisierend wirken, weil wenn du dann sagst, ich nutze es so wenig wie möglich, dann hast du keinen Nutzer auf der Plattform, dementsprechend verlierst du Traffic. Die Leute zahlen nichts, sie nutzen es nicht, sie finden, die Relevanz geht verloren und das ist ein Teufelskreislauf. Also Pay-Per-Use hat sich auch nicht bewährt, wenn es um Apps geht. Aber wie du richtig gesagt hast, eine Kombination ist wichtig, deswegen fand ich auch den Ansatz von Florian sehr schön, von Florian Gedeon. Auch hier ist ja eine Kombination angedacht aus mehreren Revenue Streams, um sich hier einfach nicht abhängig zu machen.
Ich glaube, das ist eine gute Brücke, die wir da geschlagen haben, auch sehr cool. Wir haben da heute jetzt wirklich eigentlich eine vielfältige Perspektive abgedeckt, von Hardware zu Apps zu Content, haben wir, glaube ich, viele verschiedene Dinge da auch betrachtet und auch sogar wieder mal geschafft. Ein anderes Monetarisierungsmodell ist einfach von Jeff Bezos aufgekauft zu werden. Auch das kann ein Ziel sein.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe wieder mitgeschrieben, wie oft wir uns unterbrochen haben. Heute hat sich in Grenzen gehalten. Wir ziehen dann am Ende des Jahres Resümee. Jetzt ganz am Schluss noch eine letzte Frage an dich, Leander.
Wie geht's mir mit dem Führerschein? Naja, es ist gerade intensiv. Es ist der Theoriekurs. Der Theoriekurs findet auf Microsoft Teams statt. Uff. Ist ja auch durchaus anstrengend. Ich bin es ja schon oft gewohnt gewesen. Lustig eigentlich. Die ganze Corona-Ära über war ich hauptsächlich Lehrender und Dozierender in Zoom-Calls. So erlebe ich auch noch einmal die Perspektive als Schüler. Morgen zum Beispiel beides. Morgen Vormittag, also Donnerstagvormittag, bin ich Dozierender in einem Marketingkurs. Morgen Nachmittag bin ich Lernender, Auszubildender in diesem Führerscheinkurs. Mein Gehirn wird wieder mal rauchen.
Das glaube ich dir. In diesem Sinne würde ich sagen, wir lassen es für heute sein. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank an unseren Gast. Sehr interessante Perspektiven aus der Welt der Hardware. Richtig. Ja, ansonsten bitte liken, auch Instagram-Follow dalassen. Und ja, nächste Woche sind wir wieder in neuer, frischer, abgeschlossener Führerschein-Theoriekurs. Dann wieder mehr geistige Kapazität frei für Gründungsschmerzen.
Vielen Dank für den super spannenden Podcast. Es war extrem spannend, hat mich sehr gefreut. Und ich bin sehr gespannt, was nächste Woche auf uns zukommt. Wir sollten ein Trinkspiel machen, nicht spannend. Also bist du Leander. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office@gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.